Kunst im Gespräch. In Zusammenarbeit mit der Auslandskultursektion im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten.
Was ich sehr liebe, ist, dass ich mir eine Parallelwelt aufbaue in der Literatur.
Der Autor Franz Zobel.
Ich liebe es, dass ich mich irgendwo in so eine andere Zeit hineinwühle wie ein Maulwurf und sehr viel recherchiere. Versuche auch die Orte, wo diese Gegebenheiten sich abspielen, zu besuchen.
Für sein neuestes Werk bereiste Franz Zobel Grönland. 100 Wörter für Schnee heißt das 500 Seiten starke Buch, das bei Schollnai erschienen ist. Es ist ein historischer Roman über die abenteuerliche Geschichte der Eroberung des Nordpols jenseits der aktuellen Begehrlichkeiten von Trump.
Es ist einerseits die Geschichte von diesem Minik, heißt dieser Junge, der da mitgenommen wird mit seinen Verwandten, mit seiner Großmutter, seinem Vater, dem Mann der Großmutter, ihrer Tochter und so weiter. Die kriegen alle Lungenentzündung oder Tuberkulose und sterben. Er ist der Einzige, der überlebt und der dann auch dort bleibt, der nicht zurückgeschickt wird, weil er auch keine Überlebenschance hätte als 10-Jähriger in Nordgrönland, wo er keine Angehörigen hatte, irgendwie durchzukommen. Das gab es einfach nicht. Deswegen ist er in Amerika geblieben, war dort sehr unglücklich, ist auch irgendwie immer wieder belogen worden, dann irgendwann mal draufgekommen, dass man seinen Vater nicht beerdigt hat, wie man ihm vorgegaukelt hat, sondern man hat ihn ausgestellt, also sein Skelett ausgestellt im Naturhistorischen Museum in New York, ist dann irgendwann doch zurückgegangen und hat gemerkt, er kann die Sprache nicht mehr, weiß auch nicht mehr, wie man dort überleben kann, war wieder unglücklich und ist dann wieder zurück nach Amerika. Also wirklich die Geschichte eines Zerrissenen, ein bisschen auch die Geschichte jedes Emigranten vielleicht. Also wir haben da unten, haben wir so ein Assyrer, so ein Wirten, der das irgendwie sehr nett macht. Und dem habe ich irgendwann einmal von diesem Minik erzählt. Und der dann hat mich angeschaut und gesagt, das ist ja meine Geschichte. Das ist eigentlich genau das, was ich erlebt habe. Also so dieses Gefühl, dass alle Immigranten, alle Auswanderer eigentlich ähnliche Schicksale vielleicht durchmachen.
So muss man sagen, wir sitzen jetzt hier in Wien im 17. Wiener Gemeindebezirk.
Genau.
Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und Franz Zobel, der für seinen Roman in der nördlichsten Stadt der Welt recherchiert hat.
Mich hat sehr interessiert der fremde Blick. Also wie sehen wir Westler diese Lebensweise der Inuit hassen die, das sind so diese, damals hat man gesagt, Polareskimos, also die Inuit ganz im Norden. Und wie sehen auch die westliche Welt? Also man hat eben 6 nach New York gebracht, die konnten es natürlich überhaupt nicht glauben, was die da wahrgenommen haben, oder halt in meiner Vorstellung, oder beziehungsweise auch von dem, was überliefert ist. Aber dieser fremde Blick ermöglicht doch immer wieder Dinge, die wir vielleicht als selbstverständlich wahrnehmen, neu zu sehen, neu zu denken. Das ist etwas, was mich sehr interessiert. Natürlich ist der Umgang mit dieser Lebensweise da oben jetzt von der westlichen, unter Anführungszeichen, zivilisierten Welt doch immer ein sehr brutaler gewesen. Man hat das immer sehr, sehr abgetan eigentlich. Und jetzt sind wir vielleicht in einer Zeit, wo man merkt, man kann von dieser Lebensweise doch auch viel lernen. Das ist keine Lebensweise, die jetzt auf Wachstum basiert, wie ja unsere kapitalistische Welt es tut, sondern eine Lebensweise, wo es halt darum geht, am Lauf des Lebens teilzuhaben, aber ihn nicht zu verändern. Das ist auch so eine Weisheit von diesen Inuit und das gefällt mir eigentlich sehr gut.
In der schon erwähnten nördlichsten Stadt der Welt leben 300 Einwohner. Es gibt ein einziges Hotel mit 5 Zimmern, eine Ärztin, kaum Straßen und kaum Flugverbindungen. Wie also dorthin kommen?
Ich musste eigentlich völlig auf eigene Faust nach Grönland fahren, was dank dieser Ethnologin und Völkerkundlerin gelungen ist, weil wenn man jetzt in so einer Flugsuchmaschine Kanak eingibt, zum Beispiel diese nördlichste Stadt, wo ich unbedingt hin wollte, dann kommt überhaupt kein Ergebnis. Das gibt's nicht. Also das Grönland existiert quasi für Jack Felix nicht. Und das ist irgendwie doch irgendwie zuerst einmal überraschend. Es geht dann doch, wenn man merkt, man muss halt bei Air Greenland und so weiter sich das irgendwie selber raussuchen. Und auch dann ist es nicht so einfach, weil die Flüge gehen teilweise nur 1-2 Mal in der Woche. Also schon ein nicht ganz leicht zu bereisendes Land. Und ich habe dann kennengelernt, weil in dem Buch geht es ja auch um die beiden Nordpoleroberer, um die beiden Vermeintlichen, den Edward Peary und den Frederick Cook. Und der Peary hat eine ganze Reihe von Nachkommen da oben hinterlassen, indem er einfach Kinder mit Einheimischen gezeugt hat. Und einen dieser Nachkommen, seinen Ur-Ur-Urenkel, habe ich kennengelernt. Und der war Musiker und war ein ganz netter Kerl, hatte allerdings Parkinson. Und wir haben eigentlich an einem Tag einen Ausflug geplant gehabt mit auch so einem Fischer, den wir kennengelernt haben. Irgendwie so ein bisschen rausfahren in den Fjord und uns halt die Eisberge ansehen und vielleicht zu der Herbertsinsel. Und dann ist das Boot von diesem Menschen, mit dem wir den Termin hatten, hat nicht funktioniert und der Ur-Ur-Urenkel vom Edward Peary war zufällig da und hat gesagt, nein, ist kein Problem, ich fahre euch aus. Und der hatte aber ein ganz kleines Boot und das ist irgendwie, war wirklich so ein Schinakel. Nur ganz knapp über der Wasserlinie war das Tollboot. Also da waren vielleicht 10 Zentimeter oder so waren überhaupt. Und wir haben gesagt, naja, jetzt sind wir schon da, jetzt fahren wir halt mit ihm raus. Und er, wirklich ein netter, auch jüngerer Kerl, aber er hat halt durch den Parkinson unglaublich gezittert und bereits das Starten von dem Motor hat relativ lang gedauert. Ich habe mir schon gedacht, wer weiß, ob das denn gut gehen wird. Und es hat aber dann geklappt und sind wir rausgefahren. Und da ist man dann wirklich in einem Fjord, ich sage mal 20 Kilometer von der Küste entfernt. Man hat kein Handyempfang mehr. Man weiß, wenn man dort ins Wasser reinfällt, ist man sicher tot, weil es einfach 4 Grad hat. Und am Tag in 3 Kilometer Entfernung fahren vielleicht 2 Fischerschiffe vorbei, 2 kleine auch. Also ob man die dann sehen, ist eher Zufall. Jedenfalls hat dann der Motor gestreikt und er hat gesagt, na, ist kein Problem, man muss jetzt die Zündkerze wechseln. Und das mit seinen zitternden Händen und er hat irgendwie diesen Außenbordmotor raufgeklappt, hat die Verdeckung runtergegeben. Die beiden Frauen, die Ramona und die Ethnologin, haben sich prächtig unterhalten, haben das überhaupt nicht wahrgenommen. Aber ich habe dem zugesehen, habe gemerkt, wie der da herumzittert und dann noch die Zündkerze da reinsteckt. Also das, da habe ich schon gedacht, das wird nicht gut gehen, das wird euch jetzt wieder zurückkommen. Aber es hat dann doch geklappt.
Ihre Freundin Ramona Schneckenburger hat für die aktuelle Touch Nature Ausstellung im Lentus in Linz viele sogenannte Fischeier aus Fischhaut an die Decke gehängt und lässt sie nun von dieser herunterbaumeln.
Das hat damit begonnen, dass wir irgendwann am Strand einen toten Fisch gefunden haben. Ich habe ihn gefunden, habe ihn ihr gezeigt, sie hat gesagt, sie nimmt ihn mit. Ich habe mir gedacht, die spinnt, weil der wird ja wahnsinnig stinken. Und sie hat ihn dann mitgenommen ins Hotel, er hat überraschenderweise nicht gestunken und sie hat ihn dann mit Salz präpariert. Und hat dann wahrscheinlich irgendwie festgestellt, dass der gar nicht riecht und hat ihn dann irgendwie so im Atelier hängen gehabt und hat dann, was auch wahrscheinlich wieder mit mir zu tun hat, irgendwann begonnen, weil wir sehr viel Fisch essen, wir essen wenig Fleisch und viel Fisch und ich nicht immer die Haut esse und manchmal ist da die Haut übrig geblieben und sie so einen sehr spielerischen Zugang überhaupt zu allen Dingen hat, glaube ich, hat dann begonnen mit dieser Haut als Skulptur zu formen und dann ist irgendwie sowas entstanden, dass sie mittlerweile Skulpturen aus Fischhäuten macht, dann sind wir natürlich auch drauf gekommen, dass es ja auch Fischhautleder gibt. Es gibt sogar irgendwo einen Schuster, der macht aus Fischhäuten Schuhe. Das wusste ich auch nicht. Das ist ja ein sehr interessantes Material eigentlich. Und mittlerweile hat sie schon den so Restaurants oder Fischhändler, also egal wo wir sind, sie spricht immer alle Leute an, ob sie nicht die Fischhäute haben kann, die ja sonst weggeworfen werden. Also Fischhaut ist ja etwas, was irgendwie man sonst wegwirft. Auch in Grönland zum Beispiel hat sie irgendwie, da gab es so einen kleinen Markt in Nuuk, hat sie tatsächlich mit den Händlern so lange gesprochen, ob sie nicht die Fischhäute haben kann. Die haben uns dann mitgenommen und haben so riesengroße Fische irgendwie zerteilt und haben ihr dann die Haut gegeben, die wir dann irgendwie durch den Zoll gebracht haben. Und jetzt hat sie quasi die abschließende Form für das Lentus gefunden. Das ist das, glaube ich, von der Decke. Ich weiß nicht, ungefähr 200 so Fischeier runterhängen. Und das wirkt doch ziemlich imposant. Gerade heute hängt es auf. Jetzt bin ich gespannt, ob mir das glückt.
Im nächsten Podcast wird Ramona Schneckenburger selbst über ihre Arbeit erzählen. Nun zurück zu ihrem Buch 100 Wörter für Schnee. Haben die Inuit tatsächlich so viele Wörter für Schnee?
Naja, einerseits stimmt es natürlich nicht ganz, weil so viele Wörter haben sie gar nicht für Schnee. Aber es gibt so viele Bezeichnungen, also so viel verschiedene Schneesorten, sagen wir mal so. Und da natürlich gerade im Norden ja kaum etwas anderes ist wie Schnee. man diesen Schnee natürlich schon unterscheiden muss. Also Schnee auf dem Meereis, trägt er nicht, trägt er Menschen, sind durch diesen Schnee gerade Tiere durchgegangen, ist es ein Schnee, aus dem man Iglu bauen kann, ist es ein Schnee, der, was weiß ich, sich für andere Dinge eignet. Also das ist ja für die überlebenswichtig. Also wenn die keinen Schnee haben, aus dem sie Iglus bauen können, dann sind sie, wenn sie auf der Jagd sind, man muss sich vorstellen, da hat es teilweise minus 40 Grad. Also wir haben gestern nachgeschaut, in Kanak hat es gestern minus 35 Grad gehabt. Es ist finster, außer vielleicht, wenn man Glück hat, und es ist Vollmond und ein bisschen Stern im Himmel. Zumindest vom 23. Oktober bis 17. Februar ist es total finster, überhaupt kein Licht. Und die leben doch, oder vor 100 Jahren natürlich noch zu 100%, mittlerweile gibt es schon ein bisschen einen Konsum, aber damals haben die tatsächlich nur von dem gelebt, was sie fangen konnten. Und wenn die nichts gefangen haben, dann sind sie einfach verhungert. Nützen auch alles, haben ganz ausgeklügelte Fangtechniken, also die Harpune zum Beispiel besteht aus mehreren Teilen. Jeder Teil eines Tieres hat eine gewisse Verwendung, also sie wissen genau, welche Sehnen irgendwie dann für die Bögen gut sind, woraus man Schlitten machen kann. Auch die Kleidung ist nicht einfach so, dass die in ein Fell reinsteigen, sondern da gibt es irgendwie einen Besatz bei der Kapuze, der ist aus Hundefell, weil da der Schnee am wenigsten klumpt. Bei den Füßen nimmt man wieder Kaninchenfell, weil das wärmer oder dichter ist. Und dann gibt es den Polar, den Fuchsfell, den man irgendwie um den Hals nimmt, weil der noch einmal dichter ist. Also das ist alles ganz, ganz ausgeklügelt. Die haben da wirklich eine Möglichkeit entdeckt, dass sie in einer Gegend überleben, in der man eigentlich nicht überleben kann, weil es einfach, da gibt's ja nichts. Es wächst dort nichts. Also außer ein paar Winzblümchen und vielleicht am Wollgras, aber das kann man auch nicht essen und ganz wenig überhaupt Gras und sonst ist es nur so ein Geröll und Schnee und es gibt diese unglaublich mächtige, wahnsinnig beeindruckende Landschaft, die einen wirklich völlig umwirft.
Und zurückgelassen wird, wer nicht lebensfähig ist, ob Kleinkinder oder alt.
Ja, mittlerweile ist man ein bisschen humaner, aber vor 100 Jahren war es auf jeden Fall noch so, dass Waisenkinder meistens ausgesetzt worden sind, Alte oft eine Klippe hinabgeworfen wurden, beziehungsweise selbst hinabgesprungen sind oder durch ein Loch ins Eismeer abgetaucht sind. Wenn Zwillinge geboren worden sind, hat man den einen, den vermeintlich Schwächeren, umgebracht, erdrosselt. Waisenkinder hat man auch erdrosselt, weil einfach niemand da war, der die ernährt. Also das ist einerseits eine sehr freundliche Gesellschaft. Man hat das Gefühl, die Leute, die lachen halt, die sind nett. Sie schauen auch irgendwie ein bisschen putzig, könnte man fast sagen, aus mit dem Fell und mit den doch breiten Gesichtern. Und daneben gibt es eine unglaubliche Brutalität, was das Überleben anbelangt.
Grönland hat den Status eines autonomen Territoriums Dänemarks und war dadurch auch Teil der Europäischen Union. Aufgrund eines Streits über Fischereirechte hat Grönland nach einem Referendum 1982 die Europäische Union jedoch verlassen. Nun zeigt Donald Trump Begehrlichkeiten.
Ja, man muss zuerst einmal sagen, dass die Leute schon mit Dänemark, die eigentlich eine sogenannte sanfte Kolonisation betrieben haben, auch nicht glücklich sind. Wir haben jetzt zum Beispiel im Sommer Besuch gehabt von zwei Grönländern, die wir kennengelernt haben. Und die haben uns erzählt, dass sie nur alle 2 Jahre ins Ausland reisen dürfen, dass die nicht einfach so herumreisen dürfen, wie sie wollen. Und wenn sie dann ins Ausland reisen, dann dürfen sie das auch nur über Kopenhagen. Also es hat jetzt lange Zeit nur 2 Flüge gegeben, entweder über Island, Reykjavik oder Kopenhagen. Und denen war es aber nur erlaubt, über Kopenhagen auszureisen. Also so seltsame Beschränkungen, die den Leuten dann noch auferlegt werden. Also sie fühlen sich, glaube ich, nicht als Dänen. Es gibt auch viele Geschichten mit so einer Zwangssterilisierung, zum Beispiel in den 60er, 70er Jahren, die man dort mit grönländischen Mädchen gemacht hat. Dann sind viele grönländische Kinder nach Dänemark verfrachtet worden, ohne dass sie das wollten, um eine sogenannte christliche Erziehung zu bekommen und sind dann auch eher desillusioniert zurückgekommen oder irgendwo in den Vorstädten Kopenhagen als Alkoholiker geendet. Der Prozentsatz an Selbstmördern und Alkoholikern ist schon noch sehr, sehr groß. Also es ist nicht so, dass die jetzt unbedingt glücklich wären mit ihrer Situation, also auch mit dieser Abhängigkeit von Dänemark. Sie kriegen natürlich trotzdem, glaube ich, 500 Millionen Euro pro Jahr. Also es wäre sicher schwieriger, da die Infrastruktur auch noch ein bisschen in Gang zu kriegen. Man muss sich vorstellen, es gibt überhaupt keine Straßen dort zum Beispiel. Also die Dörfer sind nur erreichbar übers Meer, wenn es zugefroren ist, mit den Hundeschlitten oder sonst halt mit Schiffen.
Im Lentos werden Arbeiten gezeigt, die teilweise durch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit in den 12 Kulturforen entstanden sind. Welternährung, Verbreitung von Seuchen und die Folgen des Kolonialismus sind Themen. Das kommt auch in Ihren Romanen immer wieder vor.
Ich bin mit Alarmismus aufgewachsen. Also ich weiß, in den 70er, 80er Jahren gab es diesen Club of Rome, wo man gesagt hat, es gibt das Waldsterben, das Baumsterben und die Ressourcen gehen zu Ende. Und das ist ja alles Gott sei Dank so nicht eingetreten, weil der Mensch ja doch sehr kreativ ist. Beim Klimawandel fürchte ich nur doch, dass wir irgendwann einmal einen Punkt erreicht, wo etwas kippt und das ist dann möglicherweise unwiederbringlich. Und ich denke schon, dass wir da sehr viel vorsichtiger sein müssen, als wir das momentan sind. Also es ist irgendwie sehr, sehr frustrierend, wenn man merkt, dass die Politik jetzt doch wieder zurückgeht oder irgendwie den Klimawandel leugnet. Und wir haben doch allein im letzten Jahr unglaublich viele Klimakatastrophen erlebt. Wir haben zum Beispiel ein kleines Stelzenhäuschen in Tulln. Das ist voriges Jahr ziemlich unter Wasser gestanden. Es hat alleine voriges Jahr diese Wahnsinnsüberschwemmung in Valencia gegeben. Jetzt hat es gerade diese Waldbrände gegeben in Los Angeles. Bin jetzt auch nicht der allergrößte Klimaschützer. Also natürlich ist man Umweltsünder. Also alleine, indem man fliegt, also alleine, indem ich mir natürlich für die Bücher Dinge anschauen muss aus Recherchegründen. Das ist einfach bei mir fast unerlässlich. Muss ich einfach irgendwie mich bewegen.
Sind Sie ein politisch denkender und handelnder Mensch?
Naja, eigentlich nicht.
Sie haben aber mit einem Kommentar über die Ukraine Schlagzeilen gemacht.
Ja, also manchmal geht man dann durch das Geimpfte auf und äußere ich mich zu gewissen Dingen. Ich glaube, dass Schriftsteller oder Künstler die Möglichkeit haben, ihre Meinung kundzutun, was alle anderen Leute, die in so einem hierarchischen System drinnen sind, einfach nicht dürfen. Also wenn jetzt ein Radioreporter seine Meinung über die Ukraine oder über Gas oder was immer von sich gibt, dann hat er ja sofort vorgesehen, dass sie sagen, na Moment einmal, das kannst du einfach nicht machen. Und in jedem anderen Betrieb ist das genauso. Und wir sind doch relativ unabhängig und können da irgendwie halt sagen, was uns gerade auf der Leber liegt. Immer wieder hat man auch das Gefühl, es ist wie so ein Reflex, nicht? Es kommt eine rechte Regierung und man weiß natürlich auch schon, wer sich darüber aufregt. Das ist schon wie so ein Pavlovscher Beißreflex, wo ich dann auch oft das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob das überhaupt nur ernst genommen wird. Also darum halte ich mich da manchmal auch zurück. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass Künstler eine Opposition bilden können, dass dieses freie Denken irgendwie erhalten bleibt.
Ums nackte Überleben geht es in Ihrem Roman Das Floß der Medusa. Eine historisch belegte Geschichte vom 18. Juli 1816 ist dafür die Folie. Es ist eine Geschichte, die sich um den Kern des Menschlichen dreht. Damals wie heute.
Damals war bei mir eher der Grundgedanke, dass so wahnsinnig viele Menschen im Mittelmeer ertrinken. Damals hat man von 3000 Leuten gesprochen, mittlerweile sind es ja teilweise schon 5000 Leute, die da jährlich untergehen. Und Europa schaut zu, das hat mich unglaublich schockiert. Und da ist diese Floß der Medusa-Geschichte dann irgendwie so hineingekommen. Also es ist schon so, dass ich die Welt beobachte und insofern wahrscheinlich auch ein bisschen politisch bin und manchmal mich auch politisch äußere. Aber es gibt dann wieder Phasen, wo ich monatelang nur, was weiß ich, mit irgendwelchen Figuren kämpfe und in irgendwelchen Szenen bin, wo ich dann das Gefühl habe, mich interessiert die Tagespolitik überhaupt nicht oder die österreichische Tagespolitik ja noch viel, viel weniger. Aber irgendwo im Hintergrund schwingt es natürlich wahrscheinlich schon mit.
Woran arbeiten Sie derzeit?
Was ich zurzeit mache, ist ein Stück über Jean-Paul, weil der hat 200. Todestag heuer und in seiner Heimatgemeinde steht ein großes Freilichttheater und die haben da ein Stück in Auftrag gegeben für ein riesiges Theater. Und Jean-Paul ist ein Autor, den alle kennen, aber keiner gelesen hat, weil er irgendwie eigentlich unlesbar ist. Also Jean-Paul ist ein völlig Wahnsinniger. Also das sind erstens unglaublich dicke Bücher. Wahnsinnig schwer zu begreifen. Also diese komischen Strukturen, die der da aufbaut, wirklich nur für eine Minderheit, glaube ich, heutzutage noch zu verstehen. Und gleichzeitig hat er ganz großartige literarische Stellen drinnen. Also er wirklich ein ziemlicher Solitär am Literaturhimmel. Und den irgendwie zu fassen, das ist eine ziemliche Aufgabe, merke ich.
Dem Theater sind Sie ja schon seit Ihrer Jugend verbunden.
Ja, das Theater hat sich bei mir eigentlich ganz zufällig ergeben. Ein Freund von mir war Komparse im Burgtheater, konnte es dann nicht machen, weil er beruflich in eine andere Richtung gegangen ist und ich brauchte einfach Geld. Und da ist gerade ein Platz frei geworden. Also normalerweise muss man sich ja dann ganz lange bewerben und es ist ein unglaubliches Glück, dass man da irgendwie hineinkommt. Und mein Freund hat mir das gesagt, du, die suchen gerade Leute, bin hingegangen, der Kompasseriechef war gar nicht da, dann habe ich dem einen Zettel geschrieben, der hat tatsächlich angerufen und dann war ich die nächsten 4 Jahre als Kompase im Burgtheater oder Akademietheater angestellt oder frei halt irgendwie herumwerken. Das hat mir irgendwie einen großen Spaß gemacht. Einerseits, ich habe sehr viel, sehr spannende Leute kennengelernt. Andererseits ist diese hehre Vorstellung, die ich vom Theater gehabt habe, dass da irgendwie Künstler am Werk sind, also die etwas wollen, die etwas transportieren wollen, die die Welt besser machen wollen, ist schon sehr runtergeräumt worden aus den Erlebnissen, die ich in der Kantine gehabt habe. Also wenn man dann diese Menschen privat erlebt, wo sie halt doch sehr ja rural sich eigentlich benehmen, was man für Theaterleute nicht unbedingt erwarten täte, das hat mir schon ein bisschen diese hehre Vorstellung heruntergeräumt.
1995 haben Sie mit 28 Jahren für Ihre Erzählung »Die Krautflut« den Ingeborg-Bachmann-Preis erhalten. Damals sind Sie auch durch Ihre Sprachspiele bekannt geworden. Bald nach der Preisverleihung haben Sie den Auftrag für ein Theaterstück erhalten.
So eine Lust am Theaterspielen war schon immer da, auch eine Lust am Theaterschreiben, die ist nach wie vor sehr groß. Also ich liebe es irgendwie, mir Szenen vorstellen zu können, so ein kleines Kopftheater zu haben. Ich kann mich erinnern, ich habe auch als Kind zum Beispiel für meine Mutter immer Theater gespielt. Also die hat mir aus einer großen Schachtel halt irgendwie ein Theater gemacht mit einem kleinen Vorhang. Das war meistens ein Kasperltheater, das waren dann die Linde-Figuren, die es da gegeben hat, die in dem Café dabei waren. Und da habe ich meiner Mutter immer was gespielt und sie musste ja dann immer rufen, seid ihr alle da, ja und so weiter und hat es euch gefallen. Und meine Mutter hat natürlich gekocht und hat das wahrscheinlich gar nicht so großartig interessiert, was ich da gespielt habe. Aber so einen Bezug zum Theater gibt es nach wie vor. Ich mag auch sehr diese Leidenschaft der Theaterleute, die ja doch immer einem das Gefühl vermitteln, dieses Theaterstück, was wir gerade in dem Moment machen, das ist überhaupt das Wichtigste, was es gibt auf der Welt. Also man hat das Gefühl, das ist irgendwie, also ganz egal, da kann die Welt dann eben zusammenbrechen, geht eigentlich immer nur um dieses Stück und so also eine unglaubliche Leidenschaft einfach, die da drinnen liegt. Das taugt mir irgendwie schon. Gleichzeitig ist es so, dass wenn das Stück kein Erfolg wird, also wenn es durchfällt, dann kennen sie am nächsten Tag nicht mehr. So ist meine Beziehung zum Theater wahrscheinlich doch komplex.
Würden Sie sagen, Sie sind in einem kreativen Umfeld groß geworden?
Nein, überhaupt nicht. Das kann ich nicht sagen. Also für mich ist diese Gegend um Vöcklabruck eher eine Gegend der Sprachlosigkeit. Ich habe immer das Gefühl gehabt, Leute, denen die Wörter eigentlich in der Kehle stecken bleiben. Man spricht auch so verdruckst, nicht? Ich meine, das Oberösterreichische ist ja so eine kehlkopfschonende Sprache. Du leider mal dabei, du warst überhaupt nicht Also das Oberösterreichische ist eine Sprache, wo man die Lippen überhaupt nicht bewegt. Also es gibt keine andere Sprache, glaube ich, wo dermaßen unartikuliert wird wie im Oberösterreichischen. Und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass die Leute da groß kunstaffin gewesen wären. Also wie ich dort aufgewachsen bin, Anfang, Mitte der 80er Jahre, da war es eher so, ja, kommst mal ein Bier holen. Also damit hat man irgendwie Kunst mehr oder weniger assoziiert. Ich habe mich trotzdem nicht rausbringen lassen, habe natürlich auch Leute kennengelernt, die auch Kunst betrieben haben. Mein Onkel zum Beispiel war Schnitzer oder Bildhauer und hat da verschiedenste Dinge gemacht, die irgendwie toll waren eigentlich. Aber er ist aus diesem Kaff da um Atmen, Buchheim und Vöcklabruck und Schwanstadt halt nicht herausgekommen. Meine Eltern wiederum sind eigentlich, wie man bei uns sagt, Hackler, Arbeiter, Proleten, hatten immer gewisse, also vor allem mein Vater, gewisse Neigung zur Kunst. Also mein Vater hat sehr früh diese Malereiheftel, die es damals in der Trafik gegeben hat, Epoca, Malerei und so, also wie immer so große Maler vorgestellt worden sind, die hat er irgendwie regelmäßig sich gekauft. Er hat auch sehr viel Biografien über, was weiß ich, Leonardo da Vinci oder Toulouse-Lautrec oder Van Gogh oder so Leute. Die wollte mich auch Vincent nennen, lustigerweise nach dem Van Gogh, das hat meine Mutter dann verhindert. Also der hat schon eine Liebe zur bildenden Kunst gehabt, ist auch irgendwie immer wieder mal nach Linz oder Wien gefahren, um sich Ausstellungen anzuschauen. Und das ist für einen gewöhnlichen Arbeiter eigentlich toll, das habe ich irgendwie immer sehr bewundert eigentlich. Und man sagt ja, dass Kinder vielleicht ein bisschen das verwirklichen, was bei den Eltern nicht möglich war. Der hat mir wahrscheinlich schon diesen Traum mitgegeben, mich irgendwie mit Kunst zu beschäftigen und hat es auch immer unterstützt. Also obwohl er nicht alles verstanden hat, hat er doch immer mir das Gefühl gegeben, das ist schön, dass ich das mache. Meine Mutter war da immer viel skeptisch und die hat immer gesagt, na, man muss, das musste von was leben und wie stellst du das vor, und es geht überhaupt nicht. Insofern hatte ich keinen intellektuellen Bildungshaushalt, sowas gab es bei uns überhaupt nicht, sondern es sind schon einfache Leute, gewöhnliche Leute, Häuselbauer, aber doch so eine gewisse Ermöglichungswelt mir aufgetan haben.
In Ihrer Jugend haben Sie in Kaffeehäusern Ihre Kunstwerke ausgestellt. Wollten Sie eigentlich Maler werden?
Bin eigentlich durch meine Pubertät gegangen mit dem Wunsch, Maler zu werden oder bildender Künstler zu werden. Bin dann nach Wien gekommen, habe gemerkt, wie schwer es ist. Bin auch irgendwie bei der Aufnahmeprüfung für die Bildner durchgefallen. Also ich durfte zwar zur praktischen noch antreten, aber war so überzeugt von mir, dass mich das völlig vernichtet hat eigentlich, dass die mich nicht aufgenommen haben. Habe aber weitergemalt, habe Leute kennengelernt, auch über die Komposerie im Burgtheater. Leute, die dann irgendwie studiert haben dort beim Lempten oder beim Hundertwas oder beim Rainer oder wem auch immer. Bin mit denen mitgegangen, habe mir das angesehen, war dann irgendwann einmal auch ganz froh, weil ich mir gedacht habe, gut, das ist schon sehr reproduzierend von dem, was der Professor vorgibt, was die denn dann auch machen. Trotzdem war die Liebe zur bildenden Kunst natürlich da. Das ist vielleicht ein bisschen weniger geworden oder ein bisschen in Zweifel gezogen worden, wie ich meine erste Frau kennengelernt habe, eine Argentinierin, die hat beim Adolf Reiner studiert. Und da habe ich einerseits gemerkt, es gibt jetzt nicht 10, 15, 20 Maler in Wien, sondern es gibt Tausende. Also man hat das Gefühl, es sind so wahnsinnig viele und nicht nur in Wien, sondern eigentlich in jeder Stadt und es gibt so unglaublich viele bildende Künstler. Und dann war das auch noch eine Zeit, wo die Malerei gerade sehr out war, da war gerade so ein Aufkommen der Konzeptkunst, der Environments, Performancekunst, so Sachen, und das habe ich nicht wirklich verstanden. In der Zeit habe ich dann begonnen, zuerst einmal das, was ich bildnerisch malen könnte oder verwirklichen könnte, nur mehr zu beschreiben. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, es geht auch mit Sprache. Und dann ist noch dazu gekommen, dass auf einmal ein Computer da war. Also ich habe vorher schon ein bisschen geschrieben, aber das war mir mit Schreibmaschine immer durch dieses Tack, 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 Tack. Es war mir irgendwie unangenehm, weil ich dann doch zu faul bin. Mochte ich das nicht, dass ich einen Text immer wieder umschreibe. Meine Texte bestehen eigentlich daraus oder kommen so zustande, dass ich schon sehr viele Überarbeitungsphasen habe. Und mit Schreibmaschine, mit dem ständig Neuschreiben, das war mir viel zu mühsam. Und mit dem Computer ist das viel leichter gegangen und dann habe ich erste Texte probiert, verschickt und eigentlich sofort positive Resonanz bekommen. Also es waren sofort Literaturzeitschriften da, über die sind dann Verlage gekommen, kleinere Verlage, und wollten dann Bücher von mir. Und so bin ich dann auch irgendwie dazu gekommen, überhaupt beim Bachmann-Preis teilnehmen zu dürfen. Damals hat es ja noch die Diskussion gegeben, soll man das überhaupt machen, wenn man da eingeladen wird oder nicht. Aber gut, für mich war schon die Teilnahmegebühr, man hat damals 10.000 Schilling bekommen für die Teilnahme. Das war für mich schon der Urlaub mehr oder weniger. Also das hat schon ausgereicht, mich dahin zu locken. Ich konnte das, glaube ich, damals nicht so abschätzen, was damit verbunden ist. Also ich habe 200.000 Schilling gewonnen, das war damals wirklich viel Geld. Ich habe mir gedacht, jetzt sind meine nächsten 2 Jahre finanziert oder anderthalb Jahre, und habe halt ein paar Interviews gegeben und habe mir gedacht, gut, das Leben geht eh genauso weiter wie bisher, also es wird halt weiterhin ein Durchwursteln werden. Und war dann völlig erstaunt, wie ich in Wien angekommen bin, in meine Wohnung gegangen bin, und es hat das Telefon geläutet, wie ich die Tür aufgesperrt habe. Und das hat quasi durchgeläutet eine Woche lang, weil ständig Leute irgendwas von mir wollten. Also da ist schon ein unglaubliches Medieninteresse auf einmal da gewesen und da haben sich sehr viele Türen auch aufgetan, auch weil lange Zeit zuvor kein Österreicher den Preis gewonnen hat. Also ich war überhaupt erst der Zweite nach dem Gerd Jonke, der den allerersten gewonnen hat. Und dann haben sich im Theater Leute gemeldet, es haben sich größere Verlage gemeldet. Also es sind viele Türen einfach aufgegangen. Und man muss durch diese Türen schon auch durchgehen. Also das ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie durchgetragen wird quasi durch die Karriere mit so einem Preis. Es gibt doch sehr viele Bachmann-Preisträger, die man halt überhaupt nicht mehr kennt. Also das kann auch sehr, sehr schnell gehen. War damals überhaupt der Jüngste, der den Preis jemals gewonnen hat. Ich habe das schon auch genossen. Teilweise war es auch anstrengend, weil man natürlich auf einmal Stalker hat oder Leute, die einen täglichen Telegramm schicken oder sich ganz seltsame Dinge bekommen oder Angebote auch. Also man glaubt ja nicht, wie viele Leute irgendwas Komisches machen und halt dann, wenn sie das Gefühl haben, sie haben da einen Prominenten, der nett ist und der könnte da mitmachen. Also das waren schon sehr absurde Dinge.
Ganz haben sie der bildenden Kunst jedoch nicht den Rücken zugekehrt. Im Angerlehner Museum kuratierten sie die Salonausstellung Kit Guards von Josef Griechbaum. die bis 11. Mai 2025 zu sehen ist.
Den Josef Griechbaum, ich nenne ihn ja Pepsch, kenne ich jetzt schon sehr lange. Also das ist jetzt irgendwie so, dass ich ihn seit, würde man sagen, ungefähr 20 Jahren kenne und immer wieder mal Lesungen gemacht habe bei seinen Ausstellungen. Er ist irgendwie zu mir gekommen, aber er liebt meine Bücher so sehr und ob wir nicht das irgendwann mal was gemeinsam machen könnten. Und seit dieser Zeit bin ich aber bloß mit seiner Arbeit natürlich verbunden und er ist ein ganz schräger Vogel, könnte man sagen. Er macht auch ganz, ganz eigene Dinge. Also ich kenne sowas von überhaupt niemandem, weil er malt sehr klassische Hintergrundlandschaften, die auch von einem Renaissance-Künstler sein könnten, unglaublich perfekt und hat dann im Vordergrund teilweise groteske, absurde Szenen. Früher waren es Menschen. Er malt überhaupt nicht nach Fotos, sondern er malt richtig aus dem Kopf heraus und das merkt man natürlich auch. Die Figuren sind ein bisschen verdreht, also manchmal haben die keine richtige Kleidung an, sondern haben eigentlich so eine Art quadratische Kleidung, aber doch sehr realistisch das Ganze und irgendwie sehr, ja, beeindruckend, schräg. In jüngster Zeit hat er so fast comicartige Kit Guards, nennt er die, Figürchen entwickelt. Also er hatte lange Zeit zuerst einmal Figuren, die so Auswüchse beim Helm haben, Wächter hat er die genannt und jetzt hat er die noch einmal ins kindliche Schema hineingebracht und es sind sehr positive Figuren, die alle einen Grinser haben, aber trotzdem merkt man auch so eine gewisse Tragik an dieser Situation. Es ist ein kindlich naives Staunen in diesen Bildern und gleichzeitig merkt man auch, dass diese Landschaft jetzt nicht bedrohlich ist, aber vielleicht eben wie die gegenwärtige Erde auch ein bisschen vom Verfall bedroht ist und aus dieser Spannung heraus oder durch diese Spannung leben vielleicht diese Bilder und ich finde es irgendwie, ja, crazy und beeindruckend und ich mag es irgendwie, weil er auch so wirklich ein kompletter Solitär in der österreichischen Kunstlandschaft ist.
Eng mit der österreichischen Kultur- und Kunstlandschaft sind die österreichischen Kulturforen des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten vertreten. Sind diese Einrichtungen für Künstler, die so viel herumreisen wie Sie, bedeutend?
Ja, also die Kulturforen bzw. die österreichischen Botschaften sind für mich ein großes Glück. Also das ist wahrscheinlich überhaupt ein Glück für uns Künstler, dass wir da so eine Betreuung haben, dass wir ein bisschen Leute haben, die sich um uns kümmern, die uns einladen. Also in meinem Fall mache ich halt eine Lesung oder meine Freundin macht eine Ausstellung oder Workshops mit Studenten oder solche Dinge und hat dadurch die Möglichkeit, ein Land in kurzer Zeit viel intensiver kennenzulernen, wie wenn man das jetzt mit einer Reisegruppe machen würde. Und ich bin überhaupt kein Reisegruppenreisemensch. Damit kann man mich jagen. Und da ist halt so eine Hilfe durch ein Kulturforum unglaublich wertvoll, das muss man schon sagen. Also weil die sagen einfach die tollen Plätze, sie hüten einen oder warnen einen halt auch davor, vor all den Dingen, die man falsch machen kann. Und das ist schon sehr, sehr praktisch und angenehm und toll, muss ich schon sagen. Und ich war mittlerweile auf allen 5 Kontinenten, nicht immer mit Kulturforum, das ist ja, oder mit Botschaft, das ist ja ein bisschen unterschiedlich. Ich schreibe denen meistens, wenn ich eine Recherchereise machen will, ob sie mich da irgendwie unterstützen können, ob man das kombinieren kann mit Lesungen oder solchen Dingen. Manche sind total begeistert, ja, ist eine große Ehre und natürlich machen sie das und mit Freuden und andere sagen irgendwie, naja, wir sind kein Reisebüro, was wollen sie eigentlich von uns? Also das ist irgendwie sehr unterschiedlich, wie die irgendwie eingestellt sind, wie viel Budget sie ja, wobei Budget kostet, braucht es dafür ja nicht besonders viel, wie viele Ressourcen sie haben, wie der Wille da ist. Aber ich habe im Großen und Ganzen doch sehr viele sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
Erzählen Sie uns doch eine besonders schöne Erfahrung, die Sie mit einem österreichischen Kulturforum gemacht haben.
Die Wüste in Algerien, die mich doch sehr fasziniert hat. Also das war schon einer der tollsten Orte, die ich bereisen durfte. Und Algerien ist ein Land, wo eigentlich kaum Touristen hinfahren oder überhaupt gar keine Touristen wahrscheinlich hinfahren. Und ich war mittlerweile schon dreimal dort. Also ich war vor 15 Jahren das erste Mal dort, habe dann gemerkt für einen Roman, dass da ein Teil in Algerien spielen könnte, habe dann den Botschafter gefragt, ob ich da denn kommen könnte, der war sehr nett und wollte mich eigentlich auch in die Wüste mitnehmen. Und das hat dann damals, da haben gerade Wahlen stattgefunden, war eine unsichere Situation, hat er gesagt, na leider, es geht nicht, wir können nur in Alche bleiben. Und aber alle Leute haben uns damals von der Wüste erzählt und haben ganz glänzende Augen gehabt, wenn sie von der Wüste gesprochen haben. Und da habe ich mir gedacht, irgendwann einmal sollte man diese Wüste doch sehen. Und ein paar Jahre später habe ich dann eigentlich für das nächste Buch auch das Gefühl gehabt, dass dieses Wüstenerlebnis sehr befruchtend wäre, wenn ich das dann da einbauen könnte. Habe mittlerweile der nächsten Botschafterin geschrieben, also weil der Botschafter war leider nicht mehr, der war nur ganz kurz. Und ich war gerade neu und habe gesagt, ja, wunderbar und ganz, ganz toll und wir machen das und wir fahren auch in die Wüste gemeinsam. Und das war immer ein großartiges Erlebnis einerseits. Andererseits gab es dann in diesen Wüstenstädten auch Lesungen. Und eine dieser Lesungen, also ich wusste das auch nicht, dass die teilweise Deutsch unterrichten. Einer dieser Lesungen sind alle Lehrer spalier gestanden. Die Schüler haben Chöre gebildet, haben gesungen, haben uns gezeigt, was man in der Schule alles macht. Also haben uns richtig die ganze Schule gezeigt, ganz stolz. Und dann auch einen Deutschunterricht. Und da gab es eine sehr resolute Deutschlehrerin, so eine, die war ein bisschen eine kräftigere Frau. So, ja, wir lernen jetzt Deutsch und Deutsch ist unsere Lieblingssprache und wir mögen nicht so sehr wie Deutsch. Und dann, du, da hat sie zum Mädchen gesagt, komm doch einmal raus und schreib irgendwie an die Tafel, mein Lieblingsfach ist Deutsch. Man hat gemerkt, die war natürlich wahnsinnig nervös, weil da jetzt irgendwie hoher Besuch kommt in die Wüste, was ja nie der Fall ist. Also die Botschafterin war auch mit und der ganze Begleitstab und so weiter. Und dann hat sie eben in ihrer Nervosität hingeschrieben, mein Leben ist Dusche. Und das hat natürlich gerade in dieser Wüstenstadt hat das irgendwie sehr gut gepasst.
Sie reisen sehr viel, waren Stadtschreiber in Dresden, Linz und Split, Residenzschreiber in Sarajevo und Inselschreiber auf Sylt. Wo sind Sie eigentlich zu Hause?
Naja, zu Hause habe ich irgendwann einmal gehört, oder vielleicht stammt es auch von mir, ist der Ort, wo die Kindheit ist, wo man am meisten Erinnerungen hat. Also für mich ist zu Hause schon Österreich, es ist Oberösterreich dann auch einmal noch spezieller, weil natürlich die Sprache dort oder vielleicht auch viele Kindheitserlebnisse damit verknüpft sind. Ja, es ist also auch die österreichische Küche, der österreichische Schmäh. Also ich würde schon sagen, dass ich eigentlich durch und durch Österreicher bin, aber dieses Österreich natürlich auch in seiner Kleinheit und Unbedeutendheit wahrnehme und aber auch schätzen kann natürlich, wenn ich im Ausland bin. Und Ausland ist meistens halt irgendwelche Recherchen, was in Grönland oder vor allem wenn man auf Galapagos und in Ecuador oder eben Algerien oder jetzt war ich gerade in China. Also es gibt schon oft Gegenden, die einem völlig fremd sind und die einem dann auch, das ist wie ein Fernrohr, je weiter man entfernt ist, umso genauer sieht man vielleicht das, wo man eben durchschaut. Und das ist dann die Heimat.
Stefan Grebel, der vielfach ausgezeichnete Autor, der sich Franz Zobel nennt, bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Er ist der zweite Gast in der Serie Kunst im Gespräch in Zusammenarbeit mit der Auslandskultursektion des österreichischen Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten. Es sind Gespräche über Kunst, die künstlerische Arbeit der Autoren und Autorinnen, Musiker und Musikerinnen, Filmemacher und Filmemacherinnen, sowie Maler und Malerinnen. Die nächste Gesprächspartnerin wird Ramona Schneckenburger sein, eine Künstlerin, die im Lentus bei der Ausstellung Touch Nature ihre Fischbälle von der Decke fallen lässt.
Ja, diese Haut der Fische ist ja, vor allem wenn sie noch leben, auch schon sehr faszinierend. Dann habe ich angefangen zu experimentieren.
Mehr darüber erzählt Ramona Schneckenburger in 14 Tagen. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.